Guten Morgen, liebe Geschwister. Im Namen unseres Herrn und Hauptes Christus Jesus dürfen wir wieder unter sein Wort kommen. Und wenn der Joachim eben vom Kosmos sprach, da ist mir jetzt auch das Wort in Epheser 3 dazu gekommen, wo der Paulus ja davon spricht, was die Aufgabe der Gemeinde in der Jetztzeit ist. Und es ist erstaunlich, dass obwohl die Gemeinde ja jetzt, wie der Johannes schon einmal sagte, im Trainingslager ist und normalerweise ja im weltlichen Bereich erst der Wettkampf eigentlich das ist, was vor der Öffentlichkeit passiert, so ist es in der Gemeinde sogar ganz anders. Sogar während wir im Trainingslager sind, hat uns Gott, unser Vater, dazu bestimmt, dass wir ein Zeugnis an den Kosmos abgeben. In Epheser 3, Vers 10 sagt Paulus, auf dass jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Entsprechend dem Vorsatz der Äonen, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Es ist also der Vorsatz Gottes, dass das geschieht, dass wir jetzt, während wir noch werden, ein Zeugnis abgeben. Und natürlich, und das haben wir ja in dem Eingangswort zu unserem Thema gelesen, was das absolute Ziel für jedes Gotteskind ist, dass wir zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen oder dem Ziel ausgerichteten Manneswuchs, zu dem Maß des vollen Wuchses des Christus gelangen. Epheser 3, Vers 13 und 14. Und dazu hat ja Gott die Dienste gegeben in die Gemeinde hinein, dass die Gemeinde durch diese Dienste voll bereitet wird für diese Aufgabe. Und so sind wir jetzt in unserer Betrachtung, auf dass wir nicht mehr unmündig seien, im zweiten Teil. Und wir hatten bei der letzten Betrachtung gesehen, warum es notwendig ist, dass wir aus der Unmündigkeit herauskommen. Wir müssen herauskommen, damit wir erwachsen werden, damit wir selbstständig werden im Glauben und auch eben diesem Zeugnis in den Kosmos hinein entsprechen lernen. Und wir haben festgestellt, dass es ein unendlich großes Stimmengewirr gibt, denn der Satan versucht spätestens seit dem Zeitpunkt, wo uns der Herr versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, uns davon wieder wegzubringen. Das kann er natürlich nicht. Was der Satan aber bestens vermag, ist, dass wir unfruchtbar werden, dass wir haufenweise, um im Bilde zu bleiben, Holz, Heu und Stroh aufhäufen in unserem Leben, anstatt Gold, Silber und edlen Steinen, Dingen, die einmal Bestand haben werden, wenn sie durch Feuer geprüft werden. Denn wir müssen uns ja vor dem Richterstuhl des Christus einmal dafür verantworten, was wir durch den Leib getan haben, sagt Paulus dort. Es sei gut oder faulend, wie man das Wort eigentlich übersetzen müsste. Da geht es ja nicht darum, ob wir in die Hölle kommen oder in den Himmel, ja? Sondern es muss einfach geradeaus gerichtet werden, was in diesem Leben noch nicht in Ordnung gekommen ist, wo unser Denken noch nicht völlig zielausgerichtet ist. Und wer würde sich hinstellen und sagen, ich habe den absoluten Grad der Vollkommenheit erreicht? Wir wissen ja, dass Menschen, die perfektionistische Züge haben, manchmal für ihre Umgebung eine rechte Last sind, ja? Dass man denen meistens aus dem Weg geht. Und solche wollen wir ja nicht sein. Ja, wir wollen ja doch unseren Gott und Vater nicht verunehren. Und so haben wir begonnen in unserem vierten Punkt, wo wir 14 Stücke aufzählen möchten, 14 Kennzeichen eines Erwachsenen im Glauben. Und da hatten wir unter anderem Hebräer 5 gelesen, wo da steht, denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürfet ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Und wir sagten ja, dort ging es ja dem Hebräerbriefschreiber darum, dass er den Briefempfängern, die sich genau im mosaischen Gesetz auskannten, dass er ihnen nachweisen musste, dass diese alte Gesetzesordnung durch die Ordnungen des Christus abgelöst wurden. Und da hat er unter anderem über den Melchisedek gesprochen. Und in dem Zusammenhang sagt er, dass dieses eben schwer in Worte zu fassen ist, aber nicht, weil das Thema an sich schwierig sei, sondern weil die Hebräer wiederum zurückgefallen sind in einen unmündigen Zustand. Und deshalb war es für ihn schwierig, ja, diese Sache mit dem Melchisedek zu erklären. Und davor möchte doch uns der Herr bewahren, dass wir wieder zurückfallen in einen unmündigen Zustand. Denn davon kommen wir ja her, bevor wir zum Glauben finden dürfen. Da kommen wir aus dem Unmündigsein. Und so ist eines oder das erste Kennzeichen, das ich genannt hatte, das Entwöhntwerden von Milch und das Gewöhntwerden an feste Speise. Und wir hatten das Beispiel gemacht von einem Kind, von dem Säugling, das nach der Muttermilch verlangt und dass das Kind auch diese Muttermilch benötigt. Wenn aber der Zehnjährige sich immer noch nach der Brust der Mutter umwendet und da trinken möchte, dann müssten wir sagen, sind zwei Leute krank. Das Kind und die Eltern, ja? Weil die Eltern haben versäumt, das Kind an feste Speise zu gewöhnen und das Kind ist krank, weil es noch Milch will, ja? Mit 10 Jahren. Ja? Und das ist das, was ein wichtiges Kennzeichen ist, dass ein Erwachsener, oder wenn man erwachsen wird, ja, dass man dann entwöhnt wird von Milch und gewöhnt an feste Speise. Zweitens haben wir gesagt, Erwachsene ernähren sich geistlich selbstständig. Ja. Kleinen Kindern muss man noch sagen, du, mit dem Messer und der Gabel geht man so und so um. Ja. Und irgendwann kann das Kind und dann geht es zum Nächsten. Dann lernt es, wie man einkauft und wie man sich draußen auf der Straße bewegt und so weiter und es wächst heran. Und das Kind ist dann irgendwann auch in der Lage, selbstständig Dinge, die es gesagt bekommt, zu praktizieren und zu vervollkommnen. Das heißt, es beginnt selbstständig mit dem bisher Erkannten Neues zu machen. Und genau das Gleiche passiert, wenn wir geistlich heranwachsen, dann fangen wir an, die Schrift als Ganzes zu betrachten. Ja? Wir fangen damit an. Ja? Das ist wichtig. Und wenn, je mehr man erwachsen wird, umso selbstständiger ist man in Bezug auf das Lesen in der Schrift. Als dritten Punkt hatten wir gesagt, Vollkommene entwickeln ein geistliches Denkvermögen. Unser Denken ist ja verfinstert, wenn wir ohne Geist durch diesen Kosmos gehen. Wenn der Geist dann anfängt, in uns zu wirken, dann passiert dasselbe, was in 1. Mose 1, Vers 2 passiert, wo Gott sagt, es werde Licht. Und Gott schied ja, das Licht von der Finsternis. Vorher haben wir überhaupt kein Unterscheidungsvermögen gehabt. Und dann fangen wir an, Dinge zu unterscheiden. Da geht es erst einmal um Schwarz und Weiß. Ja? Und später kommen die vielen Graustufen, ja, und die Farben dazu im Laufe unserer geistlichen Entwicklung. Und wir haben gesagt, nach 1. Korinther 2 hat uns der Herr auch mit, dadurch, dass er in uns wohnt, Galater 2, 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn der Christus in mir lebt, dann habe ich auch sein Denken in mir. Und das darf ich jetzt anwenden, und mit diesem Denken des Herrn Jesus an die Schrift gehen. Und dann sagt er selber noch, dass die Schrift von ihm Zeugnis ablegt. Also suche ich dann nicht mehr mich in der Bibel, sondern ich suche ihn. Ja? Und wenn ich ihn suche, dann finde ich alles, was ich brauche. Wenn ich mich in der Schrift suche, ja, dann passiert das, was auch bei den Pharisäern passiert ist, was bei Paulus passiert war, als bevor er von dem Christus erfasst wurde, dann war er ein Eiferer für Gott. Und Israel war ja auch Eiferer für Gott, aber ohne Erkenntnis, bescheinigt ihnen der Paulus in Römer 10. Und sie haben ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet. Und darum geht es, dass wir anfangen, geistlich zu denken. Dann hatten wir noch gesagt, im vierten Punkt, Erwachsene werden urteilsfähig. Das heißt, sie können Dinge, die auf sie einstürmen, selbstständig beurteilen. Die Kinder, wenn sie etwas Neues sehen oder was ihnen unklar ist, dann laufen sie normalerweise zu den Eltern und sagen, Mama, wie ist denn das und das? Ja. Ein Erwachsener, der wird fähig, Dinge, die auf ihn einstürmen, selber zu beurteilen. Ja, und zwar anhand der Schrift, indem er sagt, was steht zu diesem Problem in der Schrift? Dann fange ich daran an, das zu erforschen und dann bekomme ich ein klares Bild. Und das kann ich mir aber selber erarbeiten. Und ich kann dann auch beurteilen, wenn irgendwas gesagt wird. Und ich kann unterscheiden, wie wir auch in dem Dienst von Daniel gehört haben, nach Römer 12, 2 und 3, wo es heißt, sei nicht gleichförmig dem Schema dieses Zeitalters. Also da ist der Paulus, der spricht hier von den Denkschemata, wie dieser gegenwärtige Kosmos funktioniert. Der ist ja von der Finsternis besetzt und durchdrungen. Und diesen Denkschemata, die wir da vorfinden, von denen sollen wir uns lösen. Seid nicht gleichförmig diesem Äon, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Da finden wir genau diesen Vorgang. Und auch dazu lässt uns der Herr ja Zeit. Er erwartet ja nicht von mir, dass ich von heute auf morgen das absolute geistliche Denkvermögen lerne. Ja, in 2, 3 Tagen. Sondern da habe ich Zeit. Aber er möchte, dass ich daran fortschreite, dass ich nicht stehen bleibe. Darum geht es. In Römer 12, Vers 2 und 3 geht es ja dann noch weiter, dass ihr prüfen möget, was der gute und der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Man sieht, der Paulus geht hier drauf zu und sagt, jetzt geht es nicht mehr um schwarz und weiß, sondern jetzt haben wir 3 verschiedene Möglichkeiten. Gut, wohlgefällig und vollkommen. Und darin kann ich dann mich üben und entscheiden, was gut, was wohlgefällig und was vollkommen ist. Dann kann es passieren, dass ich mir für einen Tag was vorgenommen habe und am Morgen, läuft es dann völlig anders und plötzlich merke ich, ich komme ja gar nicht zu dem, was ich mir für heute vorgenommen habe. Und dann ist es wichtig, dass ich sage, Herr, was ist denn jetzt für dich wichtig? Ja. Und dann kann ich entscheiden, dann merke ich, aha, vielleicht möchte der Herr jetzt mich was ganz anderes erledigen lassen. Vielleicht muss ich einen Telefonanruf machen oder kommt jemand und hat ein Problem. Ja. Und dann muss ich mich da einfinden. Weil ich weiß ja nicht, was gerade auch in der unsichtbaren Welt abgeht, für die ich ein Zeugnis bin. Und so muss ich manches tun, was ich momentan nicht verstehe, wo ich auch keine Antwort für bekomme, wo es einfach darum geht, dass ich sage, Herr, wenn du jetzt willst, dass ich das jetzt mache, dann will ich es auch machen, weil du weißt, für was es ist. Und das sind Dinge, die der Erwachsene dann merkt und entsprechend verhält. Der 5. Punkt wäre, Erwachsene haben infolge der Gewöhnung geübte Sinne. Ja? Wir haben vorhin gesagt, der Geistliche entwickelt ein, der Erwachsene entwickelt geistliches Denkvermögen und da geht einher damit, dass ich dann geübte Sinne bekomme. Dann kann ich wirklich dann auch Nuancen unterscheiden. Ja? Weil der Feind, der kommt ja nicht immer mit plumpen Angriffen, sondern er kommt manchmal mit der, oder meistens kommt er mit der Wahrheit. 99% Wahrheit oder 99,99 und das Rest, was zum 100 fehlt, das ist dann falsch. Und das heißt, je feiner die Verführung ist, umso genauer muss ich hinhören können, ja, um das zu entdecken. Und darum geht es. Der Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 23 folgendes. Im Hebräerbrief hatten wir gesagt, dass die, hatten wir gelesen, dass die Erwachsenen in der Lage sind, Gutes und Böses zu unterscheiden, infolge der Gewohnheit, geübte Sinne zu haben. Und jetzt lesen wir mal bei Paulus in 1. Korinther 10, 23. Da geht es ja davor um die Frage, ob man Götzenopfer essen dürfe. Ja, möchte darüber jetzt nicht reden. Und der Paulus macht zu diesem Thema bestimmte Aussagen. Und jetzt geht er fort in Vers 23 und sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Das heißt, der Erwachsene, der geübte Sinne hat, der fragt nicht mehr, darf ich als Christ dieses oder jenes tun oder muss ich dieses oder jenes tun, sondern er fragt nach dem, was der Paulus hier sagt, ist es nützlich? Ja? Führt es zur Erbauung? Ja? Komme ich dadurch innerlich vorwärts? Kommt der andere, mit dem ich mein Leben zusammenlebe oder die Gemeinschaft, in der ich lebe, kommt die dadurch vorwärts oder wird die dadurch aufgehalten? Ja? Das ist eine ganz andere Fragestellung. Oder die andere Stelle in 1. Korinther 6, Vers 12, da sagt der Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem überwältigen lassen. Oder ich will mich durch nichts in eine Abhängigkeit bringen lassen, sodass irgendeine Sache oder irgendeine Person über mich herrscht. Es gibt nur einen, dem die Herrschaft über mich erlaubt ist, und das ist mein Herr. Und alles andere, was sich zwischen ihn und mich stellt und mich beherrschen möchte, das ist daneben. Ja? Das heißt, ob ich jetzt irgendeinem Hobby nachgehen darf oder irgendeiner Neigung, da entscheidet nicht die Frage, ob die Neigung gut oder schlecht ist, sondern es entscheidet alleine, ob das, was ich tue, wohlgefällig vor Gott ist und ob es nützlich ist, ja, oder ob es mich etwa in eine Abhängigkeit bringt. Und da sind wir viel schneller drin, als wir normalerweise zugeben, dass wir in Abhängigkeiten kommen. Man kann in Abhängigkeiten von Menschen, Dingen, ja, und sehr viel Schönem kommen. Ja. Und genau das möchte der Paulus nicht haben. Er möchte sich nicht von irgendetwas außer von seinem Herrn beherrschen lassen. Und dazu brauchen wir geübte Sinne. Und deshalb ist es ein Kennzeichen eines Erwachsenen, dass er so fragt. Ja. Dann der nächste Punkt wäre der sechste. Erwachsene kommen vom Ich zum Du. Persönliche Belange treten mehr und mehr hinter dem anderer zurück. Ich möchte dazu in Philipper 2 lesen, das bekannte Wort. Die Verse 1 bis 4. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habend einmütig eines Sinnes, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tun, sondern in der Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seinige sähend, sondern ein jeder, und jetzt steht da ganz wichtig, auch auf das des anderen. Ja? Der Herr, nur der Herr Jesus selber, der konnte sich selber entäußern. Das können wir nicht, solange wir noch in diesem Kosmos leben. Das weiß der Herr. Deshalb ermahnt er die Gemeinde auch, du musst dich nicht völlig aufgeben. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Sondern du musst allerdings dich konsequent unter den Sohn ordnen. Und du darfst lernen, auch auf das der anderen zu sehen. Und das, man sieht, das ist ein Prozess. Denn ein Kind zum Beispiel wird natürlicherweise zunächst nach seinem Futter sehen und zudem nach dem sehen, was ihm nützt. Und es kostet doch manche Energie der Eltern, ein Kind dazu zu bringen, dass es Spielzeuge mit anderen teilt. Ja? Und dass jetzt der Bruder ein anderes Auto geschenkt bekommt wie er und solche primitiven Sachen. Ja, das ist uns allen geläufig. Und darum geht es auch im geistlichen Bereich, dass wir lernen, auf die anderen zu sehen. Ja? Dass ich nicht meine Freiheit, ja, dazu benutze und lebe und dadurch der andere etwa betrübt wird. Der Paulus macht hier auch eine wichtige Aussage in Römer 14, wo es ja auch unter anderem um Essen und Trinken geht. Da sagt der Paulus in Vers 22 in Römer 14, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich nicht selbst in dem richtet, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht im Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ein hartes Wort. Und er sagt an der anderen Stelle bezüglich des Essens, dass er zum Beispiel nicht Fleisch essen wolle oder Wein trinken wolle, wenn dadurch ein Bruder in seinem Glauben durcheinander kommt. Ja? Das sind solche Dinge. Wenn ich Freiheit habe, bestimmte Dinge zu tun, dann darf ich sie nicht einem anderen aufzwängen. Ja? Oder ich habe auch, wenn jemand frei ist, ja, dann hat er auch die Freiheit, seine Freiheit zu lassen. Ja. Der Paulus zum Beispiel, der hatte die Freiheit, vom Evangelium zu leben. Er hat diese Freiheit aber nicht benutzt. Warum nicht? Um ein Beispiel für die Gemeinde zu geben. Deshalb hat er nicht vom Evangelium gelebt, sondern von seiner eigenen Händearbeit. Ja, das ist so ein Punkt, ja, wo der Paulus auch das Recht hatte. Er hatte auch gesagt, zum Beispiel, habe ich nicht auch das Recht, wie der Petrus etwa eine Frau mit mir herumzuführen. Ja? Aber dem Paulus war klar, dass für ihn das Alleinsein die Gnadengabe Gottes war. Und deshalb hat er diese Freiheit, die er gehabt hätte, nicht benutzt, um der Gemeinde willen. Aber der Paulus ist nie auf die Idee gekommen und hat gesagt, wer dem Herrn dienen will, der darf nicht heiraten. Ja? Genau das Gegenteil sagt er dem Timotheus am Ende seines Lebens. Ja? Dass das eben Lehren von Dämonen seien, wenn jemand kommt und behaupten dürfe, nicht heiraten. Ja, das sind solche Dinge, die da reinspielen. In Hebräer 10 ermahnt der Hebräerbriefschreiber seine Briefempfänger. Verse 23 bis 25. Ja. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Das heißt, der Erwachsene, der kümmert sich um seinen Bruder und seine Schwester. Er kümmert sich um die Versammlung. Er kümmert sich in seinen Gebeten darum und da und dort in Gesprächen oder auch in anderen Diensten. Nun kommt der nächste Punkt, das wäre der siebte Punkt. Erwachsene werden fähig, andere zu lehren und zu ermahnen. Wenn man erwachsen wird, sagten wir, dann beginnen wir von uns selber wegzusehen, auch auf den anderen. Und dazu gehört genau das, was wir jetzt sehen, dass wir fähig werden, andere zu lehren und zu ermahnen. Kolosser 3, Vers 16 wollen wir dazu lesen. Es gehört ja in den Zusammenhang ab Vers 12, wo der Paulus sagt: Habt nun angezogen als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das gehört mit zu dem, wenn der Paulus ermahnt, wenn Gott ermahnt, dann gibt er auf jeden Fall alles, was notwendig ist, um das, was ermahnt wird, auch ausführen zu können. Damit diese Punkte, die der Paulus nun aufführt hier, Erbarmen, Güte, Niedriggesinntheit, Langmut, Milde, gegenseitig Gnade erweisen, um dieses leben zu können, dazu muss ich ein Auserwählter Gottes, muss ich heilig und geliebt sein von Gott. Und genau das gibt er mir ja. Und jetzt kann er sagen, ich habe dir das jetzt gegeben, jetzt kannst du das anwenden. Deshalb sagt der Paulus nicht, zieht einfach an, sondern betrachtet euch, als dass ihr das angezogen habt, dass ihr das benutzt, was jetzt kommt. Ja? Und jetzt kann er auch ermahnen. Ja? Zum Beispiel sagt er in Römer 6, rechnet euch der Sünde für gestorben. Und später ab Vers 12 ermahnt er, so stellet nun eure Glieder nicht mehr der Sünde dar, zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Ja? Das heißt, das sich für gestorben der Sünde rechnen, resultiert darin, dass ich nicht mehr der Sünde, die ich ja in meinem Fleisch noch erkenne, dass ich ihr nachgebe. Dass ich das aber kann, dazu muss ich eine neue Schöpfung sein, von innen her. Ja? Wenn jemand in Christo eine neue Schöpfung ist, dann ist das Alte vergangen, Neues ist geworden. Und das Neue befähigt mich jetzt, diese Ermahnung auch auszuführen. Und in diesem Sinne verstehen wir jetzt auch, dass der Paulus später sagt, in Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, euch gegenseitig lehrend und ermahnend. Das sind zwei Dinge, die wir da betrachten. Da heißt es gegenseitig. Also nicht ich ermahne jetzt die Gemeinde nur oder die Brüder, die da auch dienen, ermahnen die Gemeinde nur, sondern jeder, der da sitzt und hört, der ist gerufen, in die Lage, sich zu versetzen zu lassen und sich zu versetzen, auch einen Dienst der Ermahnung, einen Dienst der Lehre an Bruder und Schwester auszuführen. Bei Eltern ist uns das wieder klar, ja, die Eltern lehren ihre Kinder. Ja. Und irgendwann kommen auch die Kinder in die Lage, einander zu lehren. Da kann das Ältere dann dem Jüngeren schon was beibringen, was es selber vorher von Mutter und Vater gelernt hat. Das ist eigentlich logisch. Aber im Geistlichen, da haben wir so eher die Neigung, dass wir Konsumenten bleiben wollen. Wir wollen eigentlich keine Verantwortung übernehmen. Der Bruder XY, der ist ja Leiter der Versammlung und der soll jetzt das entscheiden.
Das würde bedeuten, wir hätten uns für die Unmündigkeit entschieden.
Genau, genau das, genau das. Und genau daraus sollen wir rauswachsen. Wir sollen fähig werden, dass einer den anderen lehrt. Ein Bruder den anderen, eine Schwester die andere und umgekehrt. Ja? Das ist das, was der Paulus der Gemeinde hier zuruft. Gegenseitig lehrend. Und das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern ein fortlaufender Prozess. Ja? Weil der lehrt, wächst und der gelehrt wird, wächst ja auch. Ja? So wachsen auch die Lehrinhalte. Ja? Und das, die Tiefe dessen, was gelehrt wird, nimmt zu. Zuerst sind es einfache Dinge und dann geht es in tiefere Dinge hinein. Der Paulus sagt, ich bin rein vom Blute aller. Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ja? Dazu hat der Paulus ja Zeit gebraucht. Er war, glaube ich, um die 2 Jahre in Ephesus, ja, und hat dort diesen Dienst getan. Ne, er sagt sogar 3 Jahre, denn er sagt später in Kapitel 20, ich habe Nacht und Tag euch 3 Jahre lang mit Tränen jeden Einzelnen ermahnt. Ja, da kriege ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Vers lese. Ja. Das trifft mich immer wieder neu und ist auch gut so, ja, weil da ist ja ein permanenter Druck da, ein geistlicher, notwendiger Druck, in das hineinzuwachsen, was da steht. Ja. Und dort kommt es ganz klar zum Ausdruck. Und der Paulus, der hat ja, das haben wir schon gelesen, dass es ja darum geht, dass die Gemeinde Angriffe bekommt, von außen durch Wölfe und von innen durch Lehrer, die verkehrte Dinge reden. Ja? Und dass das nicht Frucht trägt, was da an Falschem entsteht, dazu muss jeder Einzelne fähig sein, den anderen zu ermahnen und zu lehren. Und das ist ein wichtiges Kennzeichen für Erwachsene, der 7. Punkt. In Römer 15 möchte ich die Stelle noch lesen, in Vers 13 und 14. Römer 15, 13 und 14. Das ist ja auch in dem ermahnenden Teil, in dem großen ermahnenden Teil des Römerbriefs geschrieben. Und da stellt er den Römern, den Briefempfängern, ein schönes Zeugnis aus. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst betreffs euer überzeugt, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit allem Wissen und fähig auch einander zu ermahnen. Also wusste er, durch das, was er von Rom bisher an Erfahrung bringen könnte, er war ja zu dem Zeitpunkt noch nie dort gewesen, sondern hatte nur Informationen etwa von Priska und Aquila, die aus Rom nach Korinth gekommen waren und ihm berichtet haben, wie es in der Gemeinde dort aussieht. Da konnte er diesen Brüdern das ausstellen und natürlich ist dieses Zeugnis gleichzeitig wieder eine Ermahnung, darin fortzufahren. Ja. Ich bin überzeugt, dass ihr selbst betreffs euer überzeugt, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit allem Wissen, heißt nicht Erkenntnis, Wissen heißt hier, und fähig auch einander zu ermahnen. Das heißt, ich muss mir auch die Schrift zunächst einmal rein nach dem Wissen über die Schrift, ja, muss ich mir erarbeiten. Ich muss mich hinsetzen und die Schrift lesen. Einmal, zweimal, x-mal. Ja. Und jedes Mal, wenn ich wieder an bestimmte Stellen komme, erkenne ich wieder mehr. Und dann kann ich das, was ich erkannt habe, wieder weitergeben. Meinem Bruder, meiner Schwester, der Versammlung, je nach dem Dienst, den mir der Herr gegeben hat. Ein schönes Wort finden wir auch bei Paulus in 2. Timotheus 1, 2, 1 und 2, haben wir dieser Tage schon öfter gehört. Und der Paulus sagt ja den Philippern, es sei ganz gut, wenn man manche Dinge mehrfach hört. Ja. Gut, wenn man etwas Falsches mehrfach sagt, wird es deshalb nicht richtig. Ja. Aber wenn man das Richtige mehrfach sagt, dann trifft es in unser Herz und wird dort drin befestigt und Gott erzeugt da in unserem Herzen den entsprechenden Druck, dass wir das auch tun. Dort heißt es, du mein Kind, und jetzt müssten wir richtig lesen, erstarke in der Gnade oder werde beweglich in der Gnade, die in Christo Jesu ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Es heißt dort eigentlich Menschen, nicht Männern. Menschen, treuen Menschen an, die dann auch fähig wert sind, andere zu lehren. Und es ist natürlich klar, was der Paulus hier meint. Er meint hier das Alte Testament, ja, denn das hatte er. Und er meint das, was Gott ihm als Pleroma, als Vervollständigung an Offenbarung, was er sein Evangelium nennt, dass das hinzu zu dem Alten Testament als Ganzes Lehrinhalt ist. Ja? Wir können nicht das eine vom anderen trennen. Und der Paulus gibt hier seinem Timotheus klar die Anweisung, du musst die Gemeinde dahin bringen, dass jeder in der Lage ist, seinen Nächsten zu lehren. Und die Gemeinde hat es, so wie sie sich heute zum großen Teil darstellt, da ist es so, dass es halt ein paar Lehrer gibt und solche, die da hocken und Konserven essen. Ja, entschuldigt, wenn ich das so sage. Ich war ja auch mal in dem Zustand, dass ich mich habe ernährt aus dem, was andere erarbeitet haben. Aber irgendwann hat mir Gott klar gemacht, du musst selber hinsitzen, du musst das prüfen, du musst selber erarbeiten, du musst gucken, stimmt es, was der Bruder da zu diesem Thema gesagt hat, oder stimmt es nicht? Oder wo muss es korrigiert werden? Es ist ja in der Regel nicht alles falsch. Ja. Nun, der achte Punkt wäre, bei Erwachsenen nimmt die Sorge um äußere Dinge ab. Da gehen wir mal zu dem Herrn Jesus in seinem Erdenwandel. Dort sagt er etwa in Matthäus 6, 31, so seid nun nicht besorgt, indem ihr saget, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach allem diesem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürfet. Trachtet aber zuerst nach der Königsherrschaft Gottes und nach seiner, das heißt Gottes Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es ist natürlich klar, dass ich ins Bekleidungsgeschäft gehen muss, und dass ich dort was einkaufen muss, was mir passt. Ich kann keine Kinderkleidung tragen und auch nicht Kleidung von Leuten, die zwei Köpfe größer sind als ich. Also muss ich mir schon Gedanken machen. Und ich kann auch nicht daheim hinsitzen und beten und sagen, Herr, du schickst mir jetzt einen Raben vorbei wie dem Elia, der mir ein Brot auf den Tisch wirft. Das kann ich auch nicht. Ja? Das heißt, ich muss schon mein Leben planen. Aber zwischen Planen und Sorgen, da sind Welten dazwischen. Ja? Wenn ich Sorgen, das wäre etwa das, was passiert, wenn ich jetzt aus der Freizeit heimkomme, habe ich da überhaupt was zu essen? Und jetzt mache ich mir den Rest der Freizeit Gedanken, was passiert, wenn da der Laden gerade zu ist, wenn ich heimkomme. Ja? Das klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber so sind manchmal die Sorgen. Von dieser Qualität sind viele unserer Sorgen. Deshalb sagt der Paulus ja, sorget nicht. Er sagt nicht, planet nicht. Sorget nicht. Ja. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, bevor ich das mache, und auch oft auf dem Weg dahin, da sage ich, Herr, ich will jetzt heute das alles annehmen, was du mir heute schickst. Ja. Und da kann es passieren, dass ich 10 Minuten später mich über das aufregt, was er schickt. Ja? Und das ist, Das ist vergeudete Kraft. Wenn ich es einfach annehme, ja, oder wenn ich mir dann Sorge mache, jetzt habe ich mir, heute muss das absolut sein. Ja. Und jetzt mache ich mir Sorge, was passiert, wenn das nicht passiert, was ich für heute geplant habe. Das sind lauter unnötige Energien, die ich da verschwende. Da sage ich einfach, ja, jetzt habe ich heute Morgen gebetet, jetzt will ich es auch endlich machen. Und vor allem predige ich das ja auch andere ständig, ja, dass sie das nicht machen sollen. Jetzt muss ich es auch selber machen. Und vertrauen, dass der Herr das richtet. Ja, und dann geschieht es manchmal, dass Dinge, die ich für heute geplant habe, dass das am nächsten Tag der Herr innerhalb von 10 Minuten erledigt. Kriege ich irgendwelche Anrufe, dann ist was schon erledigt, was ich meine, müsse ich erledigt haben. Ja? Das kommt manchmal vor und da ist man beschämt darüber, was der Herr alles vermag zu tun. Die kleinsten Sachen sind es oft. Das hängt jetzt nun zusammen mit dem nächsten Punkt. Das wäre der 9. Göttliche Gelassenheit kommt in unser Leben. Das ist etwas, was Erwachsene kennzeichnen darf, ja, dass sie gelassener werden. Das heißt nicht nachlässig, sondern gelassen. Das ist was anderes. In Matthäus 6, Vers 34 hatten wir ja gelesen, seid nun nicht besorgt auf den morgenden Tag, denn der morgende Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das war für mich ein langer Lernprozess, ja, dass ich nicht Nöte und Probleme an der Arbeitsstelle, ja, mit nach Hause geschleppt habe, um mich abends noch und womöglich übers Wochenende damit zu belasten. Das konnte ich nicht. Das kann ich auch jetzt noch nicht immer. Ja. Aber Gott hat es geschenkt, dass ich da drin wachsen durfte, dass ich sagen kann, wenn ich abends rausgehe, dann lasse ich alles zurück. Und wenn das zurückkommen will, dann fange ich im Auto an zu beten und sage, Herr, jetzt möchte ich nicht an das denken, was da war. Jetzt tue ich mich lieber in der Fürbitte für die und die Geschwister mit beschäftigen. Ja? Und so versuche ich das, jetzt verzeiht den Ausdruck, ja, das wegzubeten, was da hinter mir liegt. Das ist nicht einfach, aber das funktioniert. Und das darf ich lernen und das gehört dazu, da darf ich gelassen sein und darf am Freitag sagen, manchmal ist es ja so, dass freitags noch irgendwas schief geht und da darf ich sagen, das machen wir am Montag weiter. Es war mir mal eine große Predigt, ich hatte früher mit USA zu tun und in der Fertigung gab es dann auch mal Probleme und da hat mich Freitagnachmittags um 3 jemand angerufen und haben gesagt, wir haben ein riesen Problem in der Fertigung. Wir wollen ihnen das aber sagen und dann sagt der Mann so in seinem amerikanischen Denken, ja, also die Welt wird sich weiter drehen bis Montag, aber Montag sollte sie uns anrufen. Ja. War für mich eine echte Predigt. Ja. Der Mann hat wirklich ein Problem gehabt in der Fertigung. Ja. Und wer mit der Fertigung zu tun hat, der weiß, dass das dann wirkliche Probleme sind. Und hat er aber gesagt, es langt, wenn sie am Montag, wir haben ja 6 Stunden vor Amerika, ja, hat man also 6 Stunden Zeit, sich darüber zu überlegen. Ja. Und er hat gesagt, deshalb habe ich Ihnen heute angerufen, dann können Sie sich am Montagmorgen Gedanken machen, wie wir das Problem lösen. Das war für mich ein Stück beschämend. Ja. Und das war für mich ein riesen Lernprozess, ja, das zu erkennen, dass der Herr genauso arbeitet. Ich muss mich jetzt nicht mit Problemen beschäftigen, die in 5 Jahren sind. Ja. Was passiert? Wer sorgt für mich? Ja. Wenn ich mal in ein Altersheim müsste, da fällt ja die Welt zusammen. Das sind lauter solche unnötigen Dinge, von denen ich in die Gelassenheit eintauchen darf, möchte ich jetzt wirklich so sagen, der Herr Jesus sagt, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also muss ich mich auch mit den Übeln von morgen erst morgen beschäftigen. Und das ist Kennzeichen von Erwachsensein. Dann vollkommene oder zielausgerichtete, die tragen anderer Lasten und sie lernen, andere zu ertragen. Das gehört mit zum Erwachsenwerden. Paulus sagt in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last und also erfüllet die Lebensordnung Christi. Ja, da steht nicht das Wort, was normalerweise für Gesetz steht, sondern da steht das Wort Entolä, das könnte man übersetzen mit Innenziel. Das heißt, dass ein inneres geistliches Ziel für mein Leben ist, dass ich Lasten tragen lerne und dass ich andere ertragen kann. Der Paulus ermahnt die Gemeinde sehr oft, indem er sagt, ertraget einander in Liebe. Warum muss ich denn den anderen ertragen? Weil der andere genauso wie ich die Sünde noch in seinem Fleische trägt. Weil er auch eben zum Beispiel choleriger ist wie ich. Ja. Und wenn wir dann zusammenkommen, dann springen wir beide an die Decke. Ja. Das sind diese Punkte. Aber ich kann es dann lernen, ja, zu sagen, Moment, jetzt habe ich ein Problem mit dem anderen und jetzt fange ich erstmal an zu beten, bevor ich den Mund aufmache. Zum Beispiel, ja, in einer speziellen Situation. Von Gott heißt es mal, tagtäglich trägt er unsere Last. So steht es in Jesaja irgendwo in Bezug auf Israel und die Last, die sein Volk ihm gemacht hat. Ne? Ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden, sagt Gott. Und das ist das, was ich auch ertragen kann. Wenn ich erwachsen werde, dann lasse ich dem anderen zu, dass er zum Beispiel gegen mich aufbraust. Ja? Dass er sich an mir vorbei benimmt. Ja? Das lasse ich dem anderen zu. Warum? Weil ich in einer gegebenen Situation das auch mache. Ja? Wenn ich vom Geschäft heimkomme und meine Frau hatte zum Beispiel einen schlechten Tag, dann wird diese Begegnung zunächst vielleicht anders verlaufen, wie wenn sie einigermaßen im Gleis ist. Und genauso ist es umgekehrt. Ja? Das ist normal. Ja? Und ich muss jetzt, meiner Frau muss ich zugestehen, dass wenn sie meinetwegen dann sagt, ist irgendein Gerät kaputt gegangen und jetzt habe ich das und das nicht machen können. Ja? Und dann berieselt sie mich, mit was ich alles zu tun habe an dem Abend. Ja? Das kann passieren und umgekehrt genauso. Also sie darf das, ja? Weil sie will ja nichts Böses. Ich empfinde es aber so, weil ich vielleicht auch vom Geschäft geladen bin und jetzt kommt die mir noch gerade so. Ja? Ja? Also ihr versteht alle, was ich meine. Ja? Und es gehört zur geistlichen Reife, dass ich sowas ertragen lerne, ohne dass ich dann selber ausrasche. Das ist nicht einfach. Ja? Es ist uns aber auch nicht gesagt, dass es einfach wäre, aber dass es möglich ist. Und genau darum geht es. Und dann vielleicht ein Punkt, der damit noch zusammenhängt. Erwachsene ertragen bewusst Unrecht ohne Aufbegehren. Schwieriges Thema. 1. Korinther 6, Vers 7. Da heißt es, ist, da haben die in den Korinther, bei den Korinther gab es irgendwelche Rechtshändel zwischen den Brüdern. Die mussten vor den Rechtsanwalt. Und das ist so, es kommt ja auch heute vor. Ja? Und der Paulus sagt jetzt, es sei ein Fehler, es ist ja schon ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt, Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ja. Nun kann man jetzt daraus kein Gesetz ableiten und sagen, in der Gemeinde hat man immer den unteren Weg zu gehen. Das ist so ein frommer Spruch, der ist natürlich grottenfalsch. Ja. Weil der Paulus hat zum Beispiel auch sich verbeten, ja, also ohne Recht geschlagen wurde, als Römer, dann hat er gesagt, ich bin Römer. Und dann hat der befohlen hat, ihn zu schlagen, der ist ganz schön durcheinander geraten. Der hat nämlich festgestellt, er musste sich das römische Recht erkaufen, während der Paulus darin geboren war. Und dann, ich meine, in Philippi war es auch, da war es so, da ist er nicht einfach bei Nacht und Nebel davongegangen, sondern er hat die offiziellen Leute gesagt, ihr habt mich zu Unrecht behandelt und ich will jetzt offiziell von euch nach römischem Recht entlassen werden. Ja? Aber hier in diesem Fall, und da sieht man, es gibt Fälle, wo ich dann das Unrecht zu ertragen habe und im anderen Fall darf ich hinstehen und sage, so nicht. Und wann das eine oder das andere dran ist, das wird mir der Herr in der Situation zeigen. Und zwar dann, wenn ich in seiner Abhängigkeit lebe, dann kriege ich das gezeigt. Und dann darf ich im einen Fall so handeln und im anderen Fall so. Und beides Mal ist es dann zur Ehre Gottes. Ja? Das ist wichtig. Ja? Wir arbeiten gerne mit Listen. Und der Paulus, der zerreißt die alle. Es gibt keine Listen. Ja? In dem Fall mache ich das, in dem Fall mache ich das. Ja? Dann brauche ich nicht mehr glauben. Und der Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Situation das Richtige tun kann. Einmal so, einmal so. Dann Vollkommene lernen Dank opfern. Und sie lernen alle Zeit und für alles zu danken. Es ist übrigens nicht etwa nur eine Eigenschaft, die man im Neuen Testament lernen kann, sondern die gibt es auch schon im Alten Testament. Ich lese dazu aus Psalm 50, die Verse 14 und 23. Psalm 50, 14 und 23. Dort heißt es, opfere Gott Lob und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Es gibt also und es gab im Alten Testament nicht nur Tieropfer oder materielle Opfer, sondern es gab auch Lob- bzw. Dankopfer. Dass man einfach in einer Situation, in der man sich befindet, Gott Dank opfert. Und da sieht man, derjenige, der Dank opfert, der ist jetzt in einer Druck- und in einer Bedrängnissituation. Und jetzt fängt er an, Gott zu danken, obwohl er noch gar nicht weiß, was aus der Situation wird. Es gibt dazu sehr wunderbare Psalmen, die möchte ich mal nennen, das ist der Psalm 77, Psalm 42 und 43. Die drei Psalmen, die noch mehr, aber die drei ganz besonders, die beschreiben solche Zustände des Menschen, dass jemand in tiefer Depression ist, dann zunächst jammert, ja, und dann plötzlich schwenkt der Psalm auf 180 Grad und derjenige fängt an, Gott zu loben über Dinge, die ihn selber gar nicht betreffen. Ja, er lobt, dass zum Beispiel Gott Israel aus Ägypten geführt hat und dass er sich groß und mächtig erwiesen hat. Und dadurch kommt er über seine Depression weg. Ja. Und das beginnt aber mit dem Dankopfern. Das heißt, der erste Satz, den ich dann in so einem Gebet sprechen muss, der ist schwierig hervorzubringen. Und jetzt lesen wir in Epheser 5, Vers 20, die bekannte Stelle. Epheser 5, 20. Schwitten hinein in einen großen, ermahnenden Abschnitt. Vers 16, die gelegene Zeit auskaufen. Ja. Seid nicht hörig, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Berauscht euch nicht und so weiter. Und in diesem Zusammenhang kommt dann in Vers 20 die Aussage, danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesu Christi, euch einander unterordnend in der Furcht des Christus. So steht es da. Das heißt, danksagend alle Zeit für alles. Wenn mir es gut geht und so weiter, habe ich damit kein Problem. Aber wenn ich in Druck bin, dann kann das sehr wohl zum Problem werden. Und der Paulus geht in 1. Thessalonicher 5 sogar noch einen Schritt weiter. Dort kommt nämlich der Zusammenhang noch einmal vor. 1. Thessalonicher 5. Dort stehen ja mit die kürzesten Verse in der Bibel. Nämlich 16, freut euch alle Zeit, auch so ein Punkt, ja, da möchte ich nicht stehen bleiben. Dann betet unausgesetzt, Vers 17, und dann 18, den meine ich, danksaget in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Das heißt, es ist Gottes Wille für mich, dass ich in allem danksage. Und auch da gilt wieder, ja, dass mir Gott dazu eine Zeit gibt, das zu lernen. Er erwartet nicht, dass ich das sofort kann. Aber er erwartet, wie in allen Dingen, dass ich irgendwann einmal damit anfange. Und dass ich das einübe. Und dann kann ich es auch immer besser. Ja. Das ist auch ein Kennzeichen für das Vollkommenwerden, für das Erwachsenwerden, dass ich alle Zeit für alles danken lerne. Auch da dürfen wir uns gegenseitig ermahnen dazu. Und jeder empfindet ja sofort, dass das gar nicht so einfach ist. Ja, wenn jetzt jemand in einer ganz bedrückenden Situation ist, dann kann ich natürlich nicht auf billige Art kommen und sagen, komm, jetzt danken wir einfach mal. Ja, das kann man ja auch mal erleben und das ist dann überhaupt nicht hilfreich, ja, wenn so jemand kommt. Ja. Manchmal ist es gut, man hört sich erst einmal zwei Stunden den Jammer an und sagt nichts. Und dann kann man vielleicht Entsprechendes sagen. Ja. Wenn man dann betend dabei sitzt und sagt, Herr, jetzt brauche ich jedes einzelne Wort von dir, was ich jetzt sage, ja, und was ich nicht sage. Und dann gibt es der Herr und dann lernen wir so zu handeln. Und jetzt kommt was ganz besonders Schwieriges. Erwachsene, wäre der 13. Punkt, lernen sich im Leiden zu freuen. Nicht am Leiden. Das steht nirgends in der Bibel. Im Leiden. Paulus sagt in Kolosser 1, 24, das bekannte Wort, jetzt freue ich mich in Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung. Er freut sich in den Leiden. Und zwar in dem Sinne, dass er sagt, wenn ich jetzt leide, dann ist es nicht zwecklos, sondern Gott stellt mich in das Leiden hinein, damit daraus für ihn einen Ertrag herauskommt. Der Ertrag ist selber vielleicht noch gar nicht sichtbar. Ja? Aber ich weiß, dass es einen Ertrag gibt. Und das ist das Entscheidende. Und das gibt mir dann auch die Kraft, in dem Leiden, mich in dem Leiden noch freuen zu können. Ja? Und wenn der Paulus im Philipperbrief zum Beispiel sagt, freut euch alle Zeit, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass der Paulus zu dem Zeitpunkt in einem eiskalten Loch gesessen ist, wovon unsere Gefängnisse 4-Sterne-Hotels sind, ja, die wir heute haben. Ja, also zumindest in der westlichen Hemisphäre. Ja. Und der Paulus konnte die Philipper konnte denen so sagen, freut euch alle Zeit. Und die Philipper konnten es ihm abnehmen, ja, weil der Paulus saß im Loch und die Philipper wenigstens in der Versammlung und in ihrem Eigentum. Und das war das Wichtige. Vom Herrn Jesus haben wir da auch ein wunderschönes Beispiel. Ich meine, Der Vers wäre auch schon mal gelesen worden in unseren Tagen. Hebräer 12, Vers 2. Ich lese ab Vers 1. Deshalb, nun, lasst uns auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Davon haben wir ja auch schon dieser Tage gehört. Hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Glaubt ihr, dass der Herr Jesus sich an diesem elendigen Leben, das er auf der Erde hatte, je gefreut hat? Hundertprozentig nicht. Sondern wir lesen eher von ihm, dass er betrübt war im Geist über den Unglauben seines Volkes. Ja? Dass er Ängste ausgestanden hat vor seiner Kreuzigung, und obwohl er genau wusste, was passiert. Aber was hat er gemacht? Er hat sich über das vor ihm Liegende gefreut, über das, was aus dem Leiden herauskommt. Darüber hat er sich gefreut. Und daraus hat er die Kraft bezogen, ja, das Leiden zu ertragen. Er wusste, das ist nicht umsonst, was ich hier erlebe. Nicht eine Sekunde ist umsonst. Alles ist zu Gottes Zweck. Und das ist das, was wir uns dann auch in so einem Fall, ja, wenn wir so jemand gegenüber haben, der jetzt irgend in einem Loch sitzt, ja, dass wir ihm das nahebringen dürfen, dass wir sagen, guck, das, was du jetzt erlebst, ist nicht sinnlos, sondern Gott benutzt es, alles benutzt er zum Zeugnis für die unsichtbare Welt und für Dinge, die wir jetzt noch gar nicht erahnen können. Und als letzten Punkt möchte ich noch nennen, 2. Korinther 12, dem Gereiften genügt die Gnade Gottes. Und da lese ich den Zusammenhang 2. Korinther 12, 7 bis 10. Und wir wollen mal uns vergegenwärtigen, was der Paulus hier sagt, was das für ein Bekenntnis ist. Er offenbart hier sogar eine Schwäche von sich selber, ja, indem er hier bekennt, und auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarung überhebe. Der Paulus war also überhaupt nicht davon überzeugt, dass das für ihn keine Gefahr mehr wäre, der Hochmut und das Überheben über das, was Gott ihm offenbart hatte. Wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf das er mich mit Fäusten schlage, auf das ich mich nicht überhebe. Für dieses habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir abstehen möge. Und jetzt möchte ich an der Stelle auch noch, bevor ich weiterlese, sagen, es ist völlig unerheblich, was dieser Dorn im Fleisch bedeutete. Ja, jeder Gedanke darüber ist völlig sinnlos. Verdorbene Zeit, sondern das Entscheidende ist, was jetzt kommt. Und er hat mir gesagt, meine Gnade genügt, denn meine Kraft wird in Schwachheit zur Fülle gebracht. Daher will ich mich am liebsten in meinen Schwachheiten rüben, heißt es dort. Nicht an den Schwachheiten. Ja, er ist nicht begeistert, dass er schwach ist. Aber er weiß, wenn ich schwach bin, dann kann der Herr maximal in mir und durch mich wirken. Und darüber hat er sich gefreut. Und er war zufrieden mit der Gnade Gottes. Der Mose war auch mal in so einer Situation. Er durfte nicht ins Land, weil er um des Ungehorsams Israels willen in der Wüste sich vergriffen hatte und den Namen Gottes vor dem Volk verunehrt hatte. Und dann hat Gott gesagt, du kommst mir nicht rein. Und später im 5. Buch Mose, als der Mose warnend diese Geschichte wieder erzählt, damit Israel nicht noch einmal, ja, in diesen Ungehorsam verfällt, sagt er, dass er den Gott angegangen wäre um dieser Sache willen und dass Gott zu ihm gesagt hat, du redest mir jetzt nicht mehr davon, von wegen ins Land kommen, das ist erledigt. Und der Mose hat sich drunter gebeugt, ja, und hat das geschehen lassen an sich. Ja. Gut, dort in dem Fall hatte er sich vergangen an dem Namen seines Gottes. Das ist eine andere Situation, aber der Mose war gehorsam und hat sich unter das gestellt. Und der Paulus hat sich hier unter den Dorn im Fleisch gestellt und hat Gott abgenommen, dass ihm seine Gnade genügt. Und das ist auch Kennzeichen von geistlicher Reife. Und da hinein möchte der Herr uns bringen. Amen.
Amen.
Wir wollen noch beten. Ja, Vater, und so möchte ich mich auch unter all diese Ermahnungen stellen, das, was jetzt leicht zu predigen war, wieder und was viel, viel schwerer ist, im Alltag selber zu praktizieren. Aber hab Dank, dass deine Kräfte und die Gaben, die du mir und die du all deinen Kindern gegeben hast, ausreichen. Ja, sie sind übermäßig vorhanden, damit wir sie benutzen und dass sie uns dahin bringen, zu dem, was wir jetzt betrachten durften, auch in dieser Stunde, zu dem erwachsenen und zielmäßigen Wuchs, zu der Fülle des Christus, dass wir dem Bilde deines Sohnes immer ähnlicher werden. Schenke jedem einzelnen deiner Kinder hier und auch überall auf der ganzen Erde dazu Gnade. Und schenke, dass wir uns gegenseitig zu diesen Dingen hin ermahnen. Amen.
Amen.